Contentwarnung Bryan Singer. Contentwarnung Sklaverei. Contentwarnung gewaltsamer Kindstod. Wenn ihr irgendwas davon nicht hören wollt, überspringt ihr diese Folge vielleicht besser. Allen anderen wünschen wir mehr Spaß, als wir mit dem Film hatten. Willkommen zu Movie-Gilantes.
Hallo.
Mein Name ist Michael Heide.
Ich bin Mariella Linkert.
Und wir nähern uns mit Riesenschritten dem 24. Juli und damit dem deutschen Kinostart von Deadpool und Wolverine. Aktuell ist der Plan, heute X-Men Apocalypse zu besprechen, nächste Woche Deadpool 2 und danach die Woche, also genau zum Kinostart, ist dann Logan dran. Damit hätten wir dann zwar nicht alle Fox-Filme geschafft, aber zumindest die, in denen Hugh Jackman und oder Ryan Reynolds mitspielen. Und die Rolle von Jackman in Apocalypse ist sehr gering, aber trotzdem fand ich es sinnvoll, den Film vor Deadpool 2 zu besprechen, denn im Mittelpunkt des Films steht der gleichnamige Schurke Apocalypse. Und den schon besprochen zu haben, ist nicht verkehrt, wenn wir uns um Cable kümmern. Überhaupt dürfte Apocalypse neben Magneto der wohl wichtigste X-Men-Gegner der 90er sein. Dabei hatte der älteste Mutant der Welt eigentlich gar nicht existieren sollen und wurde nur wegen eines Autorenwechsels erfunden. Wobei ältester Mutant natürlich nur in der Welt der Comics richtig ist. Die ersten Mutanten, die wir je zu Gesicht bekamen, waren Professor Xavier und seine erste Generation an Schülern, also Cyclops, Beast, Iceman und Angel. In X-Men 1 aus dem Jahre 1963 waren diese vier bereits ein Team und warteten auf die Ankunft der ersten Schülerin im Xavier-Institut, Jean Grey. Als die dazu stieß, mussten die fünf dann aber auch schon los, um das erste Mal gegen Magneto zu kämpfen. Und bis auf Iceman sind diese Figuren alle in diesem Film. Später wurden aber auch Golden Age-Figuren wie der bereits 1993 eingeführte Namor oder der letzte Woche erwähnte Whizzer rückwirkend zu Mutanten erklärt, aber die ersten waren die X-Men. Und ich hatte es, glaube ich, schon mal geschildert, aber in den 60er Jahren wollte zunächst niemand deren Abenteuer lesen. Auch neue Charaktere wie Cyclops' kleiner Bruder Havok oder dessen Freundin Polaris konnten die Serie nicht retten. Und X-Men 66 vom Januar 1970 war das letzte Abenteuer der X-Men, allerdings nicht das letzte Heft der Serie. Denn von Ausgabe 67 bis 93 legte Marvel einfach alte Abenteuer noch einmal auf. Comicläden gab es damals noch nicht. Trade Paperbacks oder gar liebevoll aufgemachte Hardcover-Sammelbände waren auch noch nicht üblich, also war das ein gutes und vor allen Dingen günstiges Mittel, um weiterhin Content in die Ladenregale zu pumpen. Denn die Autoren und Zeichner waren ja bereits bezahlt worden. Und für Tantiemen war Publisher Martin Goodman zu geizig, selbst wenn es um den Cousin seiner Ehefrau ging, einen gewissen Stan Lee. Bei Marvels Western-Serien war das sowieso gang und gäbe. Und bei den X-Men ging das Ganze 5 Jahre lang so, bis Len Wein 1975 den One-Shot Giant-Sized X-Men 1 schrieb, der ein neues X-Men-Team einführte, mit Charakteren, die Zeichner Dave Cockrum zum Teil eigentlich für DCs Legion of Superheroes geplant hatte, die DC allerdings abgelehnt hatte. Und das Team um Wolverine, Storm, Nightcrawler und Colossus war sofort um einiges populärer, vor allen Dingen als Dave Cockrum erstmal von John Byrne abgelöst wurde, da hatte ich ja in der letzten Folge schon von gesprochen. Proteus, Hellfire Club, Dark Phoenix, Days of Future Past und so weiter. Und die X-Men wurden seitdem häufig mit neuen Nummer 1en gelauncht, aber nie wieder gecancelt oder zu Reprints verdammt. Im Gegenteil, Spin-Off-Serien schossen unter dem neuen Editor-in-Chief Jim Shooter plötzlich wie Pilze aus dem Boden. Die rollschuhtragende Dazzler mit dem Lady Gaga-Make-up zum Beispiel war zu Beginn der Dark Phoenix-Saga eingeführt worden und bekam schon im Dezember 1980 mitten im Days of Future Past Zweiteiler ihre eigene Serie, die es immerhin auf 42 Hefte brachte. Und Heft 1 davon war nur im jetzt neuen Comic-Fachhandel zu bekommen. 1982 bekam Wolverine seine erste Miniserie, über die ich mit Dennis in Folge 163 gesprochen habe. 1983 folgten die New Mutants und Alpha Flight, ein kanadisches Superteam, bei dem Wolverine eine Zeit lang dabei war, bevor er zu den X-Men stieß. Und 1986 war es dann Zeit für das nächste Spin-off, X-Factor. Shooter war nämlich aufgefallen, dass mittlerweile alle 5 Gründungsmitglieder der X-Men das Team verlassen hatten. Auf dem Höhepunkt der Dark Phoenix-Saga hatte Jean sterben müssen. Und Cyclops verließ kurz danach die X-Men, verliebte sich erneut und heiratete eine Frau namens Madeline Pryor, die Jean etwas ähnlich sah. Die beiden bekamen kurz darauf sogar ein Kind, Nathan Summers. Mehr zu Nathan in einer anderen Folge. Beast war zwischendurch den Avengers beigetreten, Angel und Iceman hatten zusammen mit Ghost Rider, Black Widow und Hercules die Champions gegründet und wieder aufgelöst. Und 1985 waren dann alle drei bei den Defenders, fühlten sich dort aber nie wirklich passend an und die X-Men verkauften sie ohnehin besser. Also sollten alle fünf unter einem neuen Namen wieder zusammenkommen. Bloß gab's da ein Problem, Jean Grey war ja immer noch tot. Und dass sie überhaupt hatte sterben müssen, war sogar Shooters eigene Idee gewesen. Kurz wurde überlegt, sie durch Dazzler zu ersetzen, aber dann fand Autor Kurt Busiek eine andere Lösung. Die Jean, die damals starb, war überhaupt nicht die echte Jean. Tatsächlich war Phoenix nicht ihr neuer Codename, sondern eine kosmische Wesenheit, die Jeans Körper und Geist kopierte und sich fortan für Jean hielt. Die Original-Jean war die ganze Zeit in einem Kokon am Grunde der Jamaica Bay an der Mündung des Hudson River und bekam nichts davon mit.
Ich hasse es, wenn mir das passiert.
Immer diese Samstage. Aber jedenfalls bekam Shooter doch noch, was er wollte. Die 5 Uhr X-Men waren wieder zusammen und... Tja. Irgendwie hatte niemand darüber nachgedacht, was die 5 jetzt eigentlich machen sollten. Autor Bob Layton und Zeichner Butch Guice gaben ihnen dann eine neue Mission. Die 5 sollten sich als menschliche Kopfgeldjäger ausgeben, die Mutanten jagen. Tatsächlich taten sie ihren angeblichen Opfern aber nichts an, sondern brachten sie in Sicherheit und trainierten sie. Die ersten beiden KandidatInnen waren Skids und Rusty Collins. Interessante Prämisse, aber sie setzte sich nie wirklich durch, denn es gab ja schon ein Team an Teenager-Mutanten, die New Mutants. Und nach 5 Heften verließ Bob Layton die Serie auch schon wieder. Stattdessen übernahm Louise Simonson, die Ehefrau von Autor und Zeichner Walt Simonson, über den ich vor langer Zeit in Folge 43 gesprochen habe. Ihr erster Schritt war, die letzte Seite von Laytons X-Factor 5 neu zeichnen zu lassen, bevor das Heft in Druck ging. In dem Heft war es um das neue Superschurkenteam Alliance of Evil gegangen und die letzte Seite hatte ihren geheimnisvollen Anführer vorgestellt, den alten Daredevil-Gegner The Owl. Dann kannst du dir vorstellen, wie Danny DeVito als Pinguin. Genau so ein etwas versiffter Möchtegern-Crime-Lord mit altmodischen Klamotten und einem Vogelmotiv, bloß halt eben mit einer Eule statt einem Pinguin als Vorbild. Simonson gefiel die Idee auch überhaupt nicht und sie ließ diesen Anführer stattdessen nur als Silhouette erscheinen, damit sie bis zum nächsten Heft Zeit hatten, sich ein Design für diese neue Figur auszudenken, eine Figur namens Apocalypse. Und der hat seitdem ähnlich viele Redcons bekommen wie andere X-Men-Gegner, aber es hat sich irgendwann herausgestellt, dass er einst ein Ägypter namens En-Sabah-Nur war. Das soll übersetzt sowas heißen wie »das Morgenlicht«. Und ja, er war im Marvel-Comic-Universum der erste Mutant überhaupt. Graue Haut, blaue Lippen, er war stärker und widerstandsfähiger als alle um ihn herum, er alterte langsamer, er konnte seinen Körper auf atomarem Level auseinandernehmen und neu zusammensetzen, außerdem konnte er fremde Körper übernehmen, darin dann aber auch immer noch auf seine anderen Kräfte zurückgreifen. Achso, und Psi-Kräfte hat er auch noch manchmal. Und was immer die Autorinnen und Autoren sonst noch so für ihre Deus Ex Machina-Twists brauchten. Die rauen Lektionen der Wüste ließen ihn lernen, dass nur die Stärksten überleben, woraus er die Schlussfolgerung zog, dass auch nur die Stärksten verdient hatten zu überleben. Und dass der Stärkste von allen über den Rest herrschen sollte, also er war ja der Stärkste. Und er besiegte Rama Tut, das war eine jüngere Version von Kang dem Conqueror, und untersuchte dessen Hightech-Equipment aus der Zukunft. Als nächstes fand er ein Raumschiff der Celestials, das sind diese Jack Kirby-Riesen aus Eternals, und im abgetrennten Kopf von einem von ihnen war im MCU erst das Versteck des Collectors und später das Hauptquartier der Guardians of the Galaxy. Und unterschiedliche Autoren schilderten die Szene jetzt unterschiedlich. Mal stahl Apocalypse den Celestials ihre Technologie, mal gaben sie ihm freiwillig, damit er die Mutanten vor den Menschen beschützte. Jedenfalls nutzte er auch das für seine Mission und um sich selbst noch stärker zu machen und gelegentlich um in einen Kryoschlaf zu gehen, der ihn große Zeiträume auf einmal überspringen ließ. Alles für sein Ziel, die Mutanten als herrschende Klasse zu etablieren und sich als Herrscher über die Mutanten.
Mensch, der müsste sich doch total gut mit Magneto verstehen.
Häufig hatte er 4 Leutnants, nämlich seine 4 Horsemen. Es folgten diverse später hinzu erfundene Begegnungen mit diversen Zeitreisenden, mit anderen uralten Marvel-Figuren oder mit den Vorfahren von Marvel-Figuren. Und im Jahr 1859 verwandelte er den menschlichen Forscher Nathaniel Essex in Mr. Sinister. Sinister sollte Apocalypse dienen, er hatte aber größere Pläne und wandte sich gegen seinen Meister, was den natürlich nicht umbrachte, aber zurück in den Kryoschlaf schickte. Im regulären Marvel-Universum mit der Nummer 616 wachte Apocalypse erst Mitte der 80er wieder auf, eben unmittelbar vor X-Factor. Zuerst schuf er die Alliance of Evil, aber schon bald machte er sich daran, vier neue Horsemen um sich zu scharen. Drei von denen sind für diese Zusammenfassung hier nicht von Belang, das waren Morlock und zwei völlig neue Charaktere, aber der vierte war Angel. Im Crossover-Event Mutant Massacre hatten die Marauders im Auftrag von Mr. Sinister den Großteil der Morlocks umgebracht. Das war eine Community von nicht als Menschen passenden Mutanten, die im Untergrund unter New York City lebten. Zu den Marauders gehörten unter anderem Riptide aus X-Men First Class und Sabretooth. Bei dem ganzen Chaos waren Angels Flügel schwer verletzt worden und wurden letztlich amputiert. Und nachdem ein anderer Schurke, Cameron Hodge, Angels Privatjet sabotiert hatte, explodierte die Maschine in der Luft. Es sah aus, als sei Warren Worthington, also Angel, dabei gestorben, aber Apocalypse hatte ihn aus dem Flugzeug herausteleportiert, Gehirn gewaschen und zum blauhäutigen Horseman Death gemacht. Er bekam neue metallene Flügel, mit denen er höher, schneller und weiter fliegen konnte, und außerdem konnte er damit Flechettes verschießen, das waren so kleine Metallpfeile. Und sein neues Kostüm wurde von Louis Simonsons Mann Walt entworfen, der die Serie mittlerweile als Zeichner übernommen hatte. Warren fand aber schnell wieder zu sich und trat erneut X-Factor bei, jetzt mit dem Namen Archangel. Apocalypse wurde besiegt, verschwand aber nie mehr ganz aus den Comics. 95 zum Beispiel gab es das Event Age of Apocalypse. Charles Xaviers Sohn Legion, bekannt aus der gleichnamigen TV-Serie, reiste in die Vergangenheit, um Erik Lehnsherr zu töten, bevor er zum verbitterten Superschurken Magneto werden konnte. Legions Vater Charles warf sich dazwischen und starb anstelle von Erik. Das Paradox, das Legion damit seine eigene Existenz ungeschehen gemacht hatte, wurde mit Hilfe des außerirdischen M'Kran-Kristalls aufgelöst. Allerdings wurde dabei auch eine neue Zeitlinie geschaffen. In der blieb Charles tot und Erik gründete an seiner Stelle die X-Men. Das Team war anders zusammengestellt und trug rote statt gelbe Kostüme, aber ansonsten schien zunächst alles gut zu werden, bis Apocalypse 10 Jahre früher als in der regulären Zeitlinie aus seinem Kryoschlaf erwachte und die Welt eroberte. Sinister, aber auch ein skrupelloser Hank McCoy aus dieser alternativen Zeitlinie experimentierten für ihn an Mutanten herum, alles war dystopisch hoch 10, und der Einzige, der sich an den ursprünglichen Lauf der Dinge erinnern konnte, war Bishop, über den wir letzte Woche gesprochen hatten. Das Gegenstück von Cable war in dieser Zeitlinie übrigens Nate, alias X-Man, und auch den hatten wir letzte Woche erwähnt. Und der schaffte es, zusammen mit einer Handvoll anderer Figuren danach auch zurück in das reguläre Marvel-Universum, das am Ende der Storyline natürlich wiederhergestellt werden konnte. Eine dieser anderen Figuren war Blink, die wir ebenfalls letzte Woche gesehen haben. Sie blieb aber nicht im 616-Universum, sondern reiste mit den Exiles durch die Dimensionen. Apocalypse tauchte danach noch ein paar Mal auf, unter anderem im Crossover The 12, wo er Nate, also den alternativen Cable, als neuen Wirtskörper ausgesucht hatte. Aber letztlich verschmolz er eine Zeit lang mit Cyclops. Und in der Krakoa-Ära war er eine Zeit lang sogar ein Verbündeter der X-Men. Aber vor allen Dingen dient Apocalypse wie die Days of Future Past Timeline als immerwährendes Damoklesschwert. In der Zukunft, in der Cable groß geworden ist, mehr dazu nächste Woche, da herrscht Apocalypse nämlich genauso wie in Age of Apocalypse über die Erde. Und so wie die Autoren gerne Hinweise darauf streuen, dass die X-Men auf das Days of Future Past Szenario mit den Sentinels hinsteuern könnten, so gibt es auch immer mal wieder die Gefahr, dass Apocalypse die Macht an sich reißt. Vermutlich aufgrund dieser Parallelen wählte Regisseur und mutmaßlicher pädophiler Seriensexualstraftäter Bryan Singer N'Sabanur als Bedrohung für die Fortsetzung von Days of Future Past aus. Vielleicht hat aber auch die Fanbase des Schurken lange genug Randale gemacht. Zusammen mit Dan Harris und Michael Dougherty, mit denen er schon X-Men 2 und Superman Returns geschrieben hatte, und natürlich mit Simon Kinberg, der auch schon X-Men 3 und Days of Future Past geskriptet hatte, verfasste Singer ein Drehbuch, das die zweite X-Men-Trilogie abschließen und Mystique das Ende geben sollte, das eigentlich schon für Days of Future Past geplant gewesen war, dass sie nämlich doch noch zu Charles zurückkehrt. Außerdem sollte Apocalypse die X-Men einführen, die wir 2000 schon im ersten X-Men-Film gesehen haben, bloß als Jugendliche. Und das Ergebnis war enttäuschend. Wenn ihr den Film auch nochmal sehen wollt, machen wir hier wieder unseren kleinen Break. Bis gleich.
Bis gleich. We'll be right back.
Und da sind wir wieder.
Willkommen zurück.
Apocalypse ist größtenteils so uninspiriert und lieblos heruntergekurbelt, dass es vielleicht besser gewesen wäre, wenn Mystique doch schon am Ende von Days of Future Past zu Xavier zurückgekehrt wäre. Aber es gibt halt doch schon so ein paar Szenen, die wirklich Spaß machen. Vor allen Dingen die Quicksilver-Sequenzen.
Ja, die sind cool.
Wobei die nach Days of Future Past auch nicht mehr so originell sind.
Ich kann schon mal vorwegnehmen, in der zweiten Hälfte des Films habe ich nicht mehr so ganz gut aufgepasst.
Da ist dann ja auch fast nur noch Actiongebratze.
Ja, eben, da gab's halt nichts mehr.
Ja, aber der Reihe nach. Der Film beginnt mit denselben Logos und Spielereien, beziehungsweise demselben Mangel an Spielereien wie Days of Future Past. Dann gibt es wieder einen Xavier-Monolog über Mutanten, diesmal etwas lieblos heruntergerattert von James McAvoy. Mutantenkräfte können ein Geschenk sein, aber auch ein Fluch. Wer Flügel hat, fliegt vielleicht zu nah an die Sonne heran und wer zu viele Kräfte hat, will vielleicht irgendwann die Welt regieren, bla bla bla. Dazu sehen wir zunächst die Wüste, dann eine der Pyramiden am Nil. 3600 Jahre vor Christus wird eingeblendet. Es kann nicht die Cheops-Pyramide sein, die wurde nämlich erst 1000 Jahre später errichtet. Die Khefren- und Menkaure-Pyramiden sogar erst danach. Tatsächlich ist die älteste bekannte ägyptische Pyramide, die Djoser-Pyramide von Saqqara, zwischen 2670 und 2650 vor Christus gebaut worden. Und auch das ist fast 1000 Jahre nach der Szene hier.
Ja, aber du vergisst doch die Pyramiden, die die Aliens gebaut haben.
Vielleicht gibt Singer uns deswegen keine präzisen Ortsangaben, sondern nennt hier nur Tal des Nils. Und hier wird En-Sabanur bereits als Gott angebetet. Seine Anfänge als Nomade und Sklave überspringt der Film. Und Apocalypse wird dargestellt von Berj Garabedian, nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen armenischen Künstler. Es handelte sich vielmehr um einen Grundstücksmakler aus Montreal, ohne Schauspielerfahrung oder gar Ausbildung, der beim Dreh schon über 70 war.
And it shows.
Jaja. Vorgesprochen hatte er eigentlich für einen Hohepriester, dafür war er aber nicht groß genug. Als alter, runzliger Apocalypse funktioniert er aber. Und er ist auch nicht lange zu sehen, denn gerade in diesem Moment beginnt ein Ritual, bei dem En-Sabanur einen neuen Wirtskörper bekommen soll, den eines Sklaven mit Selbstheilungskräften wie Wolverine. Der Schauspieler dieses Sklaven, Oscar Isaac, war damals gerade am großen Durchbruch seiner Karriere. Zwar hatte er schon mit Sucker Punch, Drive, Ex Machina und Inside Llewyn Davis auf sich aufmerksam gemacht, einer breiten Masse war er aber erst 2015 mit Star Wars Episode 7 The Force Awakens aufgefallen. Nach Apocalypse ein Jahr später folgten noch Rollen in Annihilation, Dune oder dem TV-Mehrteiler Scenes from a Marriage. Außerdem sprach er Gomez in den letzten beiden Addams Family CGI-Filmen und Spider-Man 2099 in den Spider-Verse-Teilen. Und 2022 spielte er einen weiteren Marvel-Charakter mit starken Verbindungen zum alten Ägypten, Moon Knight. Sonnenlicht scheint auf die goldene Spitze der Pyramide und das setzt eine geheimnisvolle Maschinerie in Gange, die das Bewusstsein von En-Sabanurs altem zum neuen Körper transferiert. Allerdings gibt es Rebellen, die der Herrschaft des Tyrannen ein Ende bereiten wollen. Sie beginnen ihren Coup, scheitern zwar an den vier Horsemen, aber schaffen es immerhin, die Pyramide einstürzen zu lassen. Das Ritual war zwar erfolgreich, der Geist von En-Sabanur ist in Oscar Isaac gelandet und die Rüstung von Apocalypse trägt er jetzt auch, aber das Ritual ist noch nicht komplett abgeschlossen. Und so liegt er jetzt reglos verschüttet unter Trümmern. Der Film macht erst später klar, dass der Geist von Apocalypse immer noch nicht ganz in Oscar Isaacs Körper angekommen ist und dass der goldenen Pyramidenspitze noch ein paar wenige Sonnenstrahlen fehlen, damit er diesen Körper auch bewegen kann. In diesem Moment ist das noch etwas unverständlich. Dann auch schon der Vorspann. Der katapultiert uns jetzt durch die Zeit. Die Kreuzigung, die Mona Lisa, Dampfloks, Flugzeuge, Nazis, Sowjets und dann wieder die gute alte Cerebro-Türe. Die Handlung setzt wieder ein im Jahr 1983. Und ich weiß nicht, auf welchen Schmetterling Wolverine im Kampf gegen die Sentinels getreten ist, aber die Timeline der X-Men-Filme hat ein paar weitere Änderungen bekommen. Cyclops zum Beispiel. In den Comics ist er der ältere Bruder von Havok und die liegen nicht weit auseinander. Hier ist er der Jüngere und er ist wirklich 20 Jahre jünger. Er wird verkörpert von Ty Sheridan, der zwei Jahre später die Hauptrolle in Ready Player One bekam. Aber in der Prä-Days of Future Past Timeline hatte Cyclops seine Kräfte 1979 bekommen, während der Ereignisse von X-Men Origins Wolverine. Das ist hier nie passiert. Stattdessen aktiviert sich sein X-Gen 4 Jahre später. Er lernt gerade im Unterricht von Ally Sheedy aus Breakfast Club, Nummer 5 lebt und Psych, dass Magneto Präsident Nixon eines Tages einfach so unprovoziert angegriffen hatte und von einer jungen Mutantin mit blauer Haut aufgehalten wurde. Beide sind danach von der Bildfläche verschwunden. Scott Summers bekommt von der geradezu verfälschenden Vereinfachung der Geschehnisse Kopfschmerzen und Augenschmerzen, woraufhin er bittet, zur Toilette gehen zu dürfen.
Das kenne ich.
Ja. Die Lehrerin schickt ihn dorthin und danach direkt zum Direktor, weil er den Unterricht stört. Im selben Moment klingelt die Schulglocke, sie macht aber einfach weiter. Und ein Bully aus Scotts Klasse steht auf, geht zu Scott auf die junge Toilette, weil er glaubt, dass der beim Wegblinzeln seiner Aura-Kopfschmerzen mit seiner Freundin geflirtet hat. Scott schließt sich mit roten Augen auf einer Toilettenkabine ein und der Typ hört nicht auf, gegen die Türe zu hämmern. Und dann brechen die bekannten roten Strahlen aus Scotts Augen heraus. Im Comic waren Scott und sein kleiner Bruder Alex gemeinsam mit einem Fallschirm abgesprungen, weil das Flugzeug mit ihren Eltern Probleme hatte. Die Eltern wurden daraufhin von Außerirdischen entführt, die Mutter starb kurz darauf als Sklavin, der Vater hingegen wurde zum Space Pirate Corsair, Anführer der Starjammers. Weil der Fallschirm aber nur für einen ausgelegt war, war die Landung der Summers-Brüder sehr unsanft und Scott trug eine Kopfverletzung davon. Diese war dann schuld, dass er seine sich wenige Jahre später manifestierenden Mutantenkräfte nicht kontrollieren konnte und er darum jetzt immer diese Brille tragen muss. Im Film gibt es diese Erklärung nicht. Weiter geht es in Berlin oder, wie es damals noch hieß, Ost-Berlin. Mystique in Hautfarben und Blond sieht zu, wie Mutanten in einem Cage-Match gegeneinander kämpfen. Und was ist es bloß mit Superheldenfilmen und Cage-Matches? Singer hatte schon eins in X-Men 1. Dann musste Peter Parker im ersten Spider-Man-Film in einem Käfig gegen Bonesaw kämpfen. In Shang-Chi gibt es ein ganzes Turnier in solchen Cages und hier kämpft jetzt Angel gegen Blob, wie es aussieht. Blob hatten wir zuletzt in X-Men Origins Wolverine gesehen, genau wie auch Cyclops. Angel hingegen dürfte 83 eigentlich noch gar kein Teenager sein. Den hatten wir in der Original-Timeline nämlich in X-Men 3 kennengelernt. Der kam 2006 heraus, spielte aber wie in der alten Trilogie üblich ein paar Jahre später. Sein Schauspieler Ben Foster war damals 23 Jahre alt. Er sollte 1983 also eigentlich ein Baby sein, wenn überhaupt. Stattdessen ist Angel hier aber so alt, dass er schon vor den Veränderungen der Timeline in Days of Future Past hätte geboren sein müssen. Denn Ben Hardy ist hier 2 Jahre älter, als es Foster beim Dreh von X-Men 3 war.
Ich wollte nur einwerfen, dass Cage-Fights halt schon extrem cool aussehen.
Ja, das stimmt.
Sofern sie freiwillig stattfinden und im Konsent von allen Beteiligten, ne?
Ja, so wie so viele Dinge auf der Welt.
Es könnte so einfach und so schön sein. Konsent.
Ja, der nächste Herausforderer gibt diesen Konsent auch nicht. Er kommt direkt aus dem Münchner Zirkus, ganz recht, wir haben es mit Nightcrawler zu tun. In den Comics der Sohn von Mystique, damals wie heute, nur mit dem Unterschied, dass wir Mystique damals noch für seine Mutter gehalten haben. Heute wissen wir, dass ihre Frau Destiny die Mutter war und Mystique hatte ihre Shapeshifting-Kräfte genutzt, um sein Vater zu werden.
Und ich bin mal wieder so neidisch.
Es wäre echt praktisch, das zu können, ja. Der Film hat diese Verbindung zwischen den beiden Charakteren natürlich gar nicht. Aber Nightcrawlers Schauspieler Cody Smith-McPhee aus The Road und Dolomite Is My Name ist halt auch nur 6 Jahre jünger als Jennifer Lawrence. Und wie auch schon Alan Cumming in X-Men 2 hat auch sein Nightcrawler komische Narben im blauen Gesicht statt Pflaumen wie sein Comic-Gegenstück. Der Moderator der Kämpfe, gespielt von Manuel Sinor, spielt in der englischen Tonspur übrigens eine erstaunlich gute deutsche Aussprache für einen Franzosen, der in Kanada lebt. Und Nightcrawler ist sichtlich überfordert. Angel ist der bessere und erfahrenere Kämpfer von den beiden und der Maschendraht des Käfigs steht unter Strom. In so einem faradayschen Käfig kann er nur innerhalb des Käfigs teleportieren, aber nicht raus. Eine neue Entwicklung, die nur in diesem Film hier erwähnt wird und in den Comics noch nie erwähnt wurde und in X-Men 2 auch nicht. Aber sei es halt drum. Die Mutanten kämpfen hier gegen ihren Willen und wenn sie nicht mitmachen, werden sie erschossen, also steht der Käfig halt unter Strom. Mystique will in den Backstage-Bereich, aber dazu muss sie an einer bewaffneten Wache vorbei. Deren Schauspieler Lukas Penar spielt häufiger Deutsche und sein Deutsch ist sogar noch besser als das von Sinor, aber sonst habe ich nichts über den herausfinden können, wo er herkommt, wo er groß geworden ist oder irgendwas.
Ich habe sogar ganz kurz gecheckt, ob sich die Tonspur in meinem Video aus Versehen umgestellt hat.
Ja, es klingt halt wirklich deutsch und das ist wirklich gut.
Ja, es ist unfassbar gut.
Ja. Jennifer Lawrence flirtet kurz mit ihm, ihr Deutsch ist nicht ganz so gut und dann schlägt sie ihn K.O. Und dann dreht sie den Generator auf Maximum. Als Nightcrawler kurz darauf Angel gegen den Zaun wirft, sprühen die Funken. Angel verliert kurz das Bewusstsein und langfristig einen seiner Flügel. Und die Menge, die gerade noch Angel angefeuert hatte, schwenkt sofort um und jubelt jetzt für Nightcrawler. Aber dann überlädt der Generator und der ganze Club wird evakuiert. Mystique packt Nightcrawler und sagt, komm mit mir. Er teleportiert sie daraufhin aus dem Gebäude zusammen mit einem weiteren Wachmann, den sie ausnockt. Als seine Kollegen fragen, wo die beiden hin sind, verwandelt sie sich kurz in ihn, schickt die Typen in die falsche Richtung und kümmert sich dann wieder um Kurt, dem sie die Jacke des Gorillas überwirft. Er wundert sich kurz, dass sie ihr Äußeres ändern kann, dann zählt er 2 und 2 zusammen und kommt darauf, dass sie es gewesen sein muss, die Nixon damals vor Magneto gerettet hatte. Der wiederum hat ein neues Zuhause in Polen gefunden. Er arbeitet in einem Stahlwerk, wohnt auf einem Bauernhof mit Hühnern und er hat eine Frau und ein Kind. Die Frau ist Magda aus den Comics, über die habe ich letzte Woche gesprochen, weil sie eine Zeit lang die Mutter von Quicksilver und Scarlet Witch zu sein schien, bevor Marvels Chefetage sich umentschied. Die Tochter Nina hingegen scheint das Gegenstück zu Anya aus den Comics zu sein. Die starb einst bei einem Feuer, lange bevor Quicksilver und Scarlet Witch geboren wurden. Aber Nina ergeht es auch nicht viel besser. Entweder es ist ihre Mutantenkraft oder Tiere sind in ihrer Gegenwart einfach so zutraulicher. Auf jeden Fall spielt sie mit einem Hirsch, der aus dem Brunnen der Lehnsherrs trinkt. Eric singt ihr abends ein polnisches Gute-Nacht-Lied, das in seiner Familie Tradition hat. Und eines Tages soll Nina es ihren Kindern vorsingen. Sie fragt, was mit seinen Eltern passiert ist und er sagt, er hat sie verloren, als er noch ein kleiner Junge war, aber er trägt sie immer in seinem Herzen und ihr wird man ihn nie wegnehmen. Familie Summers, in der Filmversion weit davon entfernt, Abenteuer im Weltraum zu erleben, rufen jetzt Scotts älteren Bruder Alex dazu und der fährt mit Scott zum Xavier-Institut. Und bei Mystique habe ich ja gar kein Problem damit, dass sie nicht altert. Aber spätestens hier bei Lucas Till fällt das alles auseinander. Alex Summers hat in Vietnam mitgekämpft und trotzdem sieht er hier jünger aus als in Days of Future Past. Und auch er und sein Filmbruder Ty Sheridan sind nur 6 Jahre auseinander. Eigentlich müsste Havok hier über 40 sein und nicht 26. Weil Cyclops noch keine rote Brille hat, sind ihm die Augen verbunden, als er die Schule betritt und versehentlich Jean Grey anrempelt, gespielt von Sophie Turner aus Game of Thrones. Ihr fällt der Bücherstapel aus der Hand und sie sammelt alles telepathisch wieder ein. Es hakt noch etwas zwischen den beiden, aber wir wissen ja bereits, dass die beiden mal das größte Liebespaar der X-Men werden und in der Krakauer-Ära der Comics dann auch erfolgreich eine Polybeziehung haben. Dass Jean 1983 bereits am Institut gelandet ist, verdankt sie wahrscheinlich Logans Bitte in Days of Future Past, dass Charles unbedingt Cyclops, Storm und sie vereinen soll. In der Original-Timeline haben wir sie nämlich erst 1986 kennengelernt, als Xavier und Magneto zusammen bei ihren Eltern aufgetaucht sind. Als nächstes sehen wir Hank McCoy wieder und auch er ist nicht sonderlich gealtert. Seine Beastform hat er nach wie vor unter Kontrolle. Professor X hingegen hat den Charles Manson-Bart nicht mehr, aber die Haare sind 1983 immer noch lang und kein bisschen grau. Er ist gerade mitten in einer Unterrichtsstunde. Unter den SchülerInnen ist auch Jubilee, gespielt von Lana Condor aus To All the Boys I've Loved Before und Alita Battle Angel. Xavier freut sich, Alex zu sehen und die beiden kommentieren, wie gut sie sich gehalten haben.
Mhm.
Charles, Beast und die Summers-Brüder wechseln den Ort und lassen Scott im Garten seine Augenbinde abnehmen, woraufhin der einen Baum spaltet. Und dann gibt es ein Wiedersehen mit Rose Byrne als Moira MacTaggert. Sie ist in Kairo unterwegs als Undercover-Archäologin. Sie findet die Überreste von Apokalypses anachronistischer Pyramide und macht Fotos von der goldenen Spitze, als sie Stimmen hört. Die Gefolgsleute von En-Sabanur haben ihren Glauben weitergegeben, auch wenn heute nur noch ein kleiner Kult übrig zu sein scheint, aber immerhin die beten. Und als das Sonnenlicht auf die goldene Spitze scheint, erwacht die alte Maschinerie wieder zum Leben. Und nicht nur die, auch Apokalypse darunter. Das Ritual ist endlich vollendet. Und das lässt sich jetzt wirklich nicht mehr mit den Änderungen in Days of Future Past erklären. Moira hatte dort mit den X-Men und Wolverine und Trask und Mystique überhaupt gar nichts zu tun gehabt. Folglich hätte Apokalypse schon immer 1983 erwachen müssen Und X-Men 1 aus dem Jahr 2000 hätte eigentlich die Age of Apocalypse zeigen müssen, mit En-Sabanur als Weltherrscher und der Menschheit als unterdrückter Spezies. Oder Xavier und seine X-Men haben ihn auch in der Original-Timeline schon 1983 besiegt, ohne dass die Medien davon Wind bekamen und ohne dass es jemals wieder erwähnt worden wäre. Wie dem auch sei, er wacht das erste Mal in Oscar Isaacs unversehrtem und nicht gealtertem Körper auf und bewegt mit seiner Telekinese die Trümmer von sich weg. Und Moira bekommt das alles mit. Sie will an die Oberfläche fliehen, aber vergeblich. Das folgende Erdbeben ist noch in Berlin und in Polen zu spüren. Im Stahlwerk löst sich ein gewaltiges Gewicht von einer Kette und Eric nutzt seine Magnetokräfte instinktiv, um einem Kollegen das Leben zu retten. Paranoid sieht er sich um, aber anscheinend hat es niemand mitbekommen. Ein Irrtum. In Westchester, New York ist es aufgrund der Zeitzone noch Nacht, aber auch hier bricht Unruhe aus. Charles beruhigt seine SchülerInnen, darunter auch der junge Nate Gray aus Days of Future Past, der ja eigentlich erst viele, viele Jahre in der Zukunft lebt. Jean wälzt sich im Schlaf hin und her, Charles liest ihre Gedanken und sieht nichts als Feuer und Vernichtung. Aber auch in X-Men 3 war Phoenix schon keine kosmische Wesenheit gewesen, sondern ein Teil von Jean selbst. Sie wird jetzt auch wach und sagt, dass es immer schlimmer wird, dass sie sich in ihrem eigenen Kopf gefangen fühlt. Charles beruhigt sie, aber insgeheim bereitet Simon Kinberg hier natürlich bereits die Fortsetzung vor. Die soll 3 Jahre später herauskommen. Die Geräte in Hanks Labor haben das Beben bis nach Kairo zurückverfolgt. Cerebro wurde seit Mystiques Sabotage 1973 wieder repariert und Charles nutzt den Helm jetzt, um sich dort umzusehen. Sein Blick fällt auf Moira MacTaggert, die er nicht mehr gesehen hatte, seitdem er ihr nach der Kuba-Krise das Gedächtnis gelöscht hatte, und er entscheidet, sie zu kontaktieren. Eric will nach Feierabend kein Risiko eingehen, falls ihn in der Fabrik doch jemand gesehen hat. Er packt seine Sachen. Magda soll Nina einsammeln, aber das Kind liegt nicht im Bett. Ihre Eltern gehen vor die Tür und rufen sie, aber dann hören sie das Kind im Wald schreien. 1 Dutzend Männer hat Nina in ihrer Gewalt, Polizisten aber ohne ihre Dienstmarken, mit Pfeil und Bogen statt ihren Dienstwaffen, ohne Metall. Irgendjemand in der Fabrik hat ihn verraten und jetzt sind sie hier, um Magneto festzunehmen. Ein Name, den er lange nicht mehr gehört hatte. Und er sieht sein neu aufgebautes Leben um ihn herum auseinanderfallen, bevor es passiert. Er ergibt sich, sie sollen ihn mitnehmen, aber Frau und Kind in Ruhe lassen. Nina schreit, aber Eric fügt sich seinem Schicksal. Und dann erfahren wir, dass Nina tatsächlich Mutantenkräfte hat. Und sie ruft nicht einfach nur einen Hirsch, sondern ganze Schwärme an Vögeln. Hitchcock wäre stolz. Einem der Polizisten rutscht die Hand vom Pfeil, er löst sich von der Sehne, um Nina in den Rücken zu treffen. Und damit nicht genug, geht der Pfeil durch das Kind durch und tötet die Mutter gleich mit. Eric nimmt sein sterbendes Kind ein letztes Mal in den Arm und dann steuert Magneto ihr metallenes Amulett wieder und wieder durch die Polizisten hindurch, bis alle tot zu Boden sinken. Ist das mein Schicksal? Ist das das, was ich bin? Brüllt er mit Tränen in den Augen in Richtung Himmel. Und Fassbender spielt die Szene wirklich unglaublich gut.
Ja, vor allem war sie improvisiert, also zumindest die Lines.
Oh, guck an. Was stand denn im Drehbuch?
Das habe ich nicht gelesen.
Oh, okay. Apocalypse ist wieder bei Kräften und sieht sich um und er erkennt die Welt nicht wieder. Autos, Popmusik, das sind halt wirklich über 5000 Jahre verstrichen. Dann sieht er etwas Vertrautes. Kinder, die sich als Diebe durchschlagen, angeführt von einem jungen Mädchen mit einem schwarzen Iro. Fans, die sich mit den Comics auskennen, haben natürlich sofort eine Ahnung, wen Alexandra Shipp hier spielt. Aurora Monroe. Im 616-Universum die Tochter eines Fotografen aus Manhattan und der Nachfahrin von kenianischen Priesterinnen, allesamt mit weißen Haaren und einem Händchen für wilde Magie. Mit 6 Jahren zog sie nach Kairo, wo ein Flugzeug in das Haus ihrer Eltern abstürzte. Beide waren sofort tot, Aurora selbst wurde unter Trümmern begraben, was ihr eine lebenslange Klaustrophobie bescherte. Und sie wurde tatsächlich Taschendiebin, für einen Fagin namens Ahmed El-Gibar. Der wiederum arbeitete für Amal Farouk, den mächtigen Mutanten namens Shadow King. Als Charles Xavier auf der Astralebene gegen den kämpfte, gab das Aurora die Gelegenheit zu fliehen und sie floh aus Ägypten. Sie verliebte sich in einen jungen T'Challa, bevor der den Mantel des Black Panther erbte, und sie landete letztlich in Kenia, in dem Gebiet, in dem schon ihre Ahnen lebten. Dort wurde sie als Göttin verehrt, bis Xavier ein weiteres Mal auf sie traf und sie diesmal für sein zweites X-Men-Team rekrutierte. Im Comic sind ihre Haare schon immer weiß gewesen. Hier wird sie erst von Apocalypse vor ein paar Männern gerettet. Er tötet ein paar von ihnen und jagt die anderen in die Flucht. Den letzten treibt er gegen eine Mauer, die sich öffnet und ihn verschluckt. Aurora sieht ihn an, weniger dankbar als vielmehr eingeschüchtert. Zusammen mit Havok reist Charles jetzt zu Moira, wechselt ein paar Worte und stellt fest, dass sie einen Sohn hat. Proteus aus den Comics. Aber das wird in den Filmen nie relevant. Sie klärt die beiden darüber auf, dass En-Sabanur der erste Mutant der Weltgeschichte ist und den Körper wechseln kann, um unendlich lange zu leben. Dass er 4 Gefolgsleute hat, wie die 4 Reiter der Apokalypse. Und sein Kult glaubt, dass er das Ende der Welt einläuten wird. Storm bringt Apocalypse in ihr Hauptquartier, wo ein Bild von Mystique an der Wand hängt. Auroras Heldin und Vorbild. Apocalypse nutzt den Fernseher, um in Sekunden modernes Englisch zu lernen und Geschichte noch dazu. Er erfährt von Kuba, von den Mutanten der letzten beiden Filme und vom Kalten Krieg. Und er schlussfolgert, die Schwachen haben die Erde geerbt und folgen falschen Göttern und Idolen. Aber jetzt nicht mehr, denn er ist zurück. Sein Blick fällt auf einen Bericht zum 10. Jahrestag von Magnetos Attentat auf Nixon. Und er wählt ihn als zweiten Reiter aus, um die Erde zu reinigen. Horseman Nummer 1, Storm. Deren Kräfte er jetzt extrem verstärkt, was allerdings auch ihre Haare weiß werden lässt. Mystique bringt Nightcrawler zum Mutantenschleuser Caliban, gespielt vom Riff-Raff-Doppelgänger Thomas Le Marquis, ein Isländer mit französischem Vater. Er hatte auch kleinere Rollen in Blade Runner 2049 und Snowpiercer. Seine Rolle Caliban wird in Logan von Stephen Merchant gespielt. Er soll Nightcrawler den Weg in die Freiheit bieten, mit einem falschen Pass und allen Schleusertricks. Er und Mystique zicken sich ein bisschen an und Psylocke schaltet sich ein. In den Comics Betsy Braddock, die Schwester von Captain Britain. In den 80ern hatte es allerdings ein Marvel-Event namens Acts of Vengeance gegeben, darin hatten alle Comicserien ihre Schurken für einen Monat getauscht. Also der Spider-Man-Gegner Vulture kämpfte gegen die New Mutants, Spider-Man selbst musste gegen 3 Sentinels antreten, die Loki zu einem Tri-Sentinel verschmolzen hatte, und die X-Men haben in der Schurkenlotterie den Iron-Man-Gegner Mandarin gezogen. Der hatte plötzlich eine neue rechte Hand, Lady Mandarin. Und das war niemand anderes als Psylocke. Ein japanischer Crime Lord hatte ihren Geist in den Körper seiner Assassinen Quanon gesteckt und umgekehrt, auch wenn die Autoren da noch eine Weile schlecht miteinander kommuniziert hatten. Und die gesamten 90er und Nuller Jahre war Betsy jetzt im Körper einer heißen Asiatin, was sicherlich nichts über die Fetische der Autoren und Zeichner aussagt.
Nein, woher denn?
Erst 2018 bekam Betsy ihren Körper zurück. Mittlerweile hat sie den Titel Captain Britain von ihrem Bruder übernommen. Quanon hat ihren Körper wieder und nennt sich jetzt Psylocke. Der Film spart sich all diese Schlenker, nennt den Charakter einfach Psylocke und lässt ihn von der Moderatorin Olivia Mann spielen. Ihr Vater hat deutsche, irische und englische Vorfahren, ihre Mutter vietnamesische und chinesische. Sie hatte 2010 schon ein Cameo in Iron Man 2 gehabt, außerdem hatte sie Auftritte in Zoolander 2, Magic Mike und National Lampoon's Strip Poker. Tatsächlich war auch Psylocke schon in einem früheren X-Men-Film aufgetaucht, nämlich X-Men 3. Dort war sie 2006 von Mae Melanson gespielt worden und auch das kommt natürlich vom Alter nicht hin.
Sie hatte auch für Vanessa in Deadpool vorgesprochen, dann haben sie aber entschieden, das ist nicht die richtige Rolle, also nicht die richtige Besetzung für die Rolle. Haben mir aber gesagt, sie behalten sie im Hinterkopf und es hat eben tatsächlich geklappt. Als sie nämlich für den Film das Casting vorbereitet haben, haben sie von sich aus angerufen.
Ja, schön für sie. Also ich weiß nicht, ob sie eigentlich eine bessere Schauspielerin ist. In dem Film hat sie einfach überhaupt kein Material, aus dem sie was machen kann.
Nee, sie hat halt nichts zu tun.
Ja. Als Mystique mitbekommt, dass Magneto wieder in den Nachrichten ist, nimmt sie Kurt dann aber doch wieder mit und verlässt Calibans Unterschlupf. In Westchester bekommt Scott jetzt endlich seine rote Brille und sein Blick fällt auf Jean Grey. Er hatte sie sich nicht so hübsch vorgestellt und er ist jetzt plötzlich komplett in sie verschossen.
Ha, Teenager.
Naja, das passiert mir aber auch heute noch.
Nachdem ich jemanden vom Charakter her nicht mag, nur weil er hübsch ist, selten.
Nee, das habe ich nicht. Der Charakter muss schon passen. Sie sitzt alleine im Garten, alle anderen machen einen Bogen um sie, weil sie Angst vor ihren Kräften haben. Damit kann er sich identifizieren und die beiden bonden. Offscreen, das brauchen wir ja auch nicht zu sehen. Im Gebäude fällt Hanks Blick auf Mystique. Er stammelt sie etwas verlegen an, die beiden stellen fest, dass sie gerade beide nicht blau sind, und in dem Moment kommt Nightcrawler ins Bild und sagt, ich schon.
Das ist ein schöner Comic Relief.
Ja. Caliban bekommt inzwischen Besuch von Storm und Apocalypse. Der sucht nach dem stärksten Mutanten der Welt. Zahlen kann er nicht, aber als Caliban ihn mit einer Pistole bedroht, lässt er das Ding mit einem Seufzer zu Staub zerfallen. Psylocke zückt ihre rosa leuchtende Psi-Klinge in den Comics The Focused Totality of Her Mutant Powers und hält sie Apocalypse vor den Hals. Und er wählt sie als nächste Reiterin aus. Ihre Haare bleiben allerdings schwarz. Aber unter seiner Kontrolle weiß sie, wo er die Mutanten findet, die er sucht. Und in den Comics war Psylocke auch mal vorübergehend eine der vier Horsemen. Allerdings lange, lange nach Angel. Cyclops schlägt vor, dass die SchülerInnen zusammen zum Mall fahren, um sich besser kennenzulernen, und er, Jean, Jubilee und Nightcrawler brechen auf. Ihre Erlebnisse in der Mall wurden sogar gedreht, allerdings aus dem fertigen Film geschnitten. Und hier bekommt Nightcrawler dann seine rote Jacke, wie Michael Jackson im Video von Thriller, und damit auch ein bisschen näher an dem Design von Dave Cockrum. Jubilee darf wie in der Animated Series in einer Arcade. Und Cyclops hält Jean eine Boy-George-Platte vor die Nase und fragt, ob ihr schon mal jemand gesagt hat, dass sie wie er aussieht. Ein Witz, den sie während ihrer Zeit bei Game of Thrones ständig im Internet lesen musste. Und ich glaube, ich habe es mir jetzt eingebildet, weil ich habe die Deleted Scene nochmal geguckt und habe es nicht gesehen. Aber ich hatte gedacht, in dem Plattenladen, wo die Boy-George-Platte ist, gibt es auch eine Platte von Dazzler. Aber ich habe es jetzt nicht gesehen. Also entweder das war nicht in der Deleted Scene gelandet, oder ich habe halt komplett was durcheinander geworfen. Apocalypse macht weiter seine Welttournee an Orte, an denen andere Personen in diesem Film schon waren. Und jetzt ist er in Berlin und rekrutiert auf Psylocke's Anweisung hin Angel.
Wo wir gerade bei Liedern waren.
Ja?
Das Lied, was da spielt, ist von Metallica und heißt The Four Horsemen vom Album Kill 'Em All.
Ja. Ja. Dass er Angel rekrutiert, scheint übrigens auf Psylocke's Einfluss zurückzuführen zu sein. Sie kannte Angel schon vor Beginn dieses Films. Und das ist, glaube ich, eine Anspielung darauf, dass sie und Angel in den Comics sehr, sehr lange zusammen waren. Apocalypse verwandelt ihn jetzt in Archangel, komplett mit metallenen Flügeln und blauer Haut. Ach nee, ist nur das Licht. Und ihn nennt auch niemand Archangel, sondern nur Angel. Bisschen halbherzig. Und das schöne Simonson-Kostüm hat er auch nicht. Hank geht mit Mystique in den Hangar unter der Schule und zeigt ihr den neuesten Jet, in der Hoffnung, dass sie nicht schon wieder alles sabotiert. Stattdessen bittet sie Hank um Hilfe, denn Eric ist in Gefahr. Der taucht jetzt ein letztes Mal im Stahlwerk auf und will wissen, wer ihn verraten hat. Als keiner antwortet, sollen sie an die Person denken, die sie am meisten lieben. Frau, Mutter, Tochter. Und die werden jetzt lernen, welchen Verlust er gespürt hat. Und mit einem My Name is Magneto will er gerade die gesamte Fabrik einstürzen lassen, als hinter ihm Apocalypse mit seinen drei ReiterInnen erscheint, die Arbeiter für Magneto tötet und ihn dann rekrutiert als vierten Horseman. Dazu transportiert er ihn zurück nach Auschwitz, verstärkt Magnetos Kräfte und lässt ihn dann das gesamte Gelände mit allen Gebäuden zerstören. In den Comics waren weder Magneto noch Storm jemals Horseman, in der Zeichentrickserie X-Men Evolution allerdings schon. Und Apocalypse brüllt, dass alles, was die Menschen gebaut haben, vernichtet werden wird und dass sie, die Mutanten, dann eine bessere Welt errichten werden. Dann sind die Nachrichten über Magnetos Sichtung in Polen auch auf Quicksilvers Fernseher gelandet. Seine Mutter kommt dazu und sagt, dass sie ihn nicht aufhalten kann, wenn er ihm hinterherjagt, aber das wird kein gutes Ende nehmen, das tut es nie mit ihm. Und er zieht die Visitenkarte von Charles aus der Tasche und macht sich auf den Weg. Charles wiederum ist mit Havok und Moira am Institut angekommen und Moira kommt der Anblick bekannt vor. Sie weiß nur nicht warum. Die Kids waren jetzt auch noch alle zusammen im Kino. Rückkehr der Jedi-Ritter. Cyclops sagt, dass es ohne den ersten Film die ganze Reihe nicht geben würde. Und Jean sagt, dass sie sich wohl einig sind, dass der dritte Film immer der schlechteste ist. Und ich hoffe, Bryan Singer hat eine gute Haftpflichtversicherung. Bei mir im Schlafzimmer ist in dem Moment nämlich die vierte Wand in sich zusammengebrochen.
Ich fand's auch super.
Ich fand es super plump.
Ach, ich fand's super lustig.
Der dritte X-Men-Film war halt der schlechteste der ersten Trilogie. Und das Problem ist, Apocalypse ist der dritte Film der zweiten Trilogie. Und auch
ja,
das ist
deswegen.
Ganz klar der schlechteste. Ich würde also vielleicht nicht ganz so weit den Mund aufreißen.
Aber ich dachte, darauf wäre es gemünzt. Das ist Selbstironie. Okay, vielleicht habe ich dem Film zu viel Credits gegeben.
Nee. Singer sagt uns hier, der erste Film ist der, der alles losgetreten hatte. Das war nämlich seiner. Und der dritte Film ist immer der schlechteste. Der war nämlich nicht von ihm, weil er stattdessen Superman Returns gedreht hatte.
Oh, okay. Schade, ich dachte, der Film bezieht sich hier auf sich selbst.
Hm. Ich fürchte nicht. Im Inneren der Schule erkennt Mystique Moira wieder und die wundert sich, lässt Charles aber mit Mystique alleine. Und er erklärt jetzt ihr, dass er Moiras Gedächtnis löschen musste. Und dass er vorhat, aus der Schule eine Universität zu machen, für Mutanten und Menschen gleichermaßen. Sie will, dass er den Kindern lieber das Kämpfen beibringt, das werden sie brauchen. Und dann bittet sie ihn um Hilfe, sie müssen Eric retten. Und Charles wirft noch einmal Cerebro an, begleitet von Havoc, Mystique, Hank und Moira, die überwältigt ist, als er das Gerät anwirft, um Magneto zu orten. Er findet ihn auch und nimmt telepathisch Kontakt auf, aber Magneto will Charles Hilfe nicht. Er wollte wie Menschen sein, unter ihnen leben, aber es endet immer gleich und ihm wird immer alles genommen. Und jetzt werden die Mutanten sich rächen. Charles merkt, dass Magneto nicht alleine ist, aber auch Apocalypse spürt jetzt die Anwesenheit von Charles. Das ist die Antwort. Und noch einmal sieht Charles Feuer und Vernichtung wie im Albtraum von Jean vorhin. Und er verbindet sich mit Charles' Gehirn und übernimmt die Kontrolle. Und über Charles als Router quasi verbindet er sich mit Gehirnen auf der ganzen Welt, um von diversen U-Booten aus Atomraketen zu zünden. Hank versucht dazwischen zu gehen und Charles den Helm abzuziehen, aber er kriegt nur eine gewitscht. Ohnehin zu spät. Die Menschen sehen schon, wie überall auf der Erde die Raketen starten. Und das ist jetzt auch die Stelle, an der Stan Lee seinen Cameo hat, diesmal Arm in Arm mit seiner Frau Joan. Hank zieht ein paar Kabel raus und Charles beginnt sich gegen den Einfluss zu wehren. Havoc hilft, indem er mit seinen Bruststrahlen den halben Raum zerlegt. Und dann ist Cerebro schon zum zweiten Mal in zwei Filmen zerstört. Drei, wenn wir X-Men 2 mitrechnen. Charles und Co. verlassen den Raum und auf dem Flur teleportiert ihnen Apocalypse mit seinen Horse People entgegen. Havoc greift an, ist aber nicht schnell genug, um Charles davor zu retten, von Apocalypse entführt zu werden. Vor der Schule friert eine Biene mitten im Flug ein. Und Eurythmics sind zu hören. Sweet Dreams. Quicksilver ist da. Wieder mit seinem Walkman. Zu spät, um Havoc zu retten, aber nicht zu spät, um die gesamte Schule zu evakuieren, während die im Schneckentempo explodiert. Und ja, das ist im Grunde nichts als eine Wiederholung der Time-in-a-Bottle-Szene aus Days of Future Past, aber in sehr viel größerem Maßstab und mit noch mehr Coolness.
Ja, schon. Hat auch lang genug gedauert, die zu drehen.
Das wundert mich nicht.
Die Szene sind hier ungefähr 3 Minuten. Die Dreharbeiten waren 20 Tage.
Ja. Ja, es sind halt einfach sehr, sehr viele kurze Szenen direkt hintereinander.
Ja, ja, voll. Der Hund, der hier übrigens gerettet wird, ist Bryan Singers Haustier Tonton. Und der heißt okay. So wegen Star Wars.
Tonton, okay.
Mhm.
Ja. Danach sind alle Schülerinnen und Schüler sehr verwundert. Die Schule ist zerstört und von Professor Xavier fehlt jede Spur. Mystique hat sich vor Schreck wieder in ihre blaue Form zurückverwandelt und diesmal ist ihr blauer Anzug noch einmal deutlicher erkennbar als in Days of Future Past. Aber zum ersten Mal weicht niemand vor ihr zurück. Im Gegenteil. Die Kids starren sie voller Ehrfurcht an. Sie lieben sie. Scott und die anderen kommen aus der Mall zurück und er will wissen, wo sein Bruder Alex ist. Hubschrauber nähern sich dem Gelände, Lautsprecher erzählen was von medizinischer Hilfe, aber aus dem Heli steigt niemand anderes als Stryker, erneut gespielt von Josh Hellman, obwohl wir jetzt mittlerweile 4 Jahre nach X-Men Origins sind. Und Stryker ist jetzt immer noch jünger als Danny Houston.
Ja, der experimentiert doch genug mit X-Men, der hat bestimmt auch irgendwelche Verjüngungskräfte jetzt.
Aber Danny Houston hatte doch auch mit Mutanten experimentiert, wieso hat er denn nicht die Verjüngungskräfte?
Der hatte die falschen Mutanten da.
Naja. Seine Männer betäuben alle Anwesenden, danach pickt er sich die Mutanten raus, die er mitnehmen will. Scott, Jean und Kurt können sich dank Jeans Telepathie tarnen und mit an Bord schleichen. Denn um Hugh Jackman auch in diesem Film ein Cameo zu verschaffen, muss der Film einen gigantischen Umweg einbauen. Also hebt die Maschine jetzt ab und fliegt zum Weapon X-Projekt. Wenn der Prophet nicht zum Berg kann, dann muss der Berg eben zum Propheten. Apocalypse redet in der Zwischenzeit mit Charles, der sich weigert, sich an der von Apocalypse geplanten Zerstörung zu beteiligen. Aber Enzabanur ist sowieso nicht auf der Suche nach einem fünften Horseman. Er kann ihn auch einfach so kontrollieren. Charles appelliert ein letztes Mal an Erics Güte, aber Magneto entgegnet, dass er die zusammen mit seiner Familie begraben hat. Strikers Gefangene kommen zu sich, Beast hat zu lange seine Medikamente nicht mehr genommen und ist jetzt wieder blau und struppig. Moira beschwert sich, dass Stryker sie nicht festhalten darf, und Stryker erwidert, das darf er sehr wohl. Und er fragt, wo ist Xavier? Moira sagt, dass sie das nicht weiß, und Stryker glaubt ihr nicht. Sie sagt, dass es einen viel mächtigeren Mutanten gibt, der eine viel größere Gefahr ist, als es Xavier jemals sein kann, aber auch das nimmt er ihr nicht ab. Und die Gefangenen werden wieder alleine gelassen. Unbewacht. Quicksilver fragt, ob Mystique Magneto kennt. Sie sagt, sie kannte ihn. Einst. Und er gibt zu, dass Magneto sein Vater ist. In Days of Future Past hatte er das noch nicht erfahren, aber kurz danach wohl schon. Und als er Magneto dann im Fernsehen gesehen hatte, wollte er sofort zur Schule. In dem Moment bekommen alle Menschen und Mutanten eine telepathische Nachricht in ihrer jeweiligen Muttersprache von Apocalypse, weil er Charles als Verstärker nutzt und seine große Zerstörung der Nichtmutanten ankündigt. Charles nutzt die Gelegenheit, um eine versteckte Nachricht an Jean mitzuschicken, dass er in Kairo ist. Und er bleibt dabei, das Wichtigste ist es, dass die Starken die Schwachen immer beschützen. Jean bekommt die versteckte Nachricht und will jetzt die anderen befreien, aber sie verlaufen sich in den Gängen und treffen auf einen anderen Gefangenen des Weapon X-Projektes, Wolverine, der gerade frisch seine Klauen bekommen hat. Die Adamantium-Kugel von Stryker hat er sich noch nicht eingefangen, aber er hat trotzdem keine Erinnerung an sein Leben vor Weapon X und mit einem Berserkeranfall schnetzelt er sich durch Strykers Männer. Und das ist noch heftiger und noch blutiger als sein Wutanfall in X-Men 2, als er die Schülerinnen und Schüler beschützt, vor Stryker und seinen Leuten. Jean nimmt telepathisch Kontakt zu Wolverine auf und schafft es, dass er seine Klauen wieder einfährt. Dann nimmt sie ihm den Helm ab, der so nah an Barry Windsor Smiths Weapon X Design heranreicht, wie es Hollywood schafft, ohne zu viel von Hugh Jackmans Gesicht zu verbergen. Und dann gibt sie ihm Frieden. Er kommt zur Ruhe, atmet tief durch, und dann nimmt er die Kabel und Schläuche von seinem Körper raus, heilt die Wunden sofort, und dann dreht er sich um und läuft in den winterlichen Wald von Kanada hinaus. Scott fragt, was Jean gemacht hat, und sie sagt, sie hat die paar wenigen Erinnerungen gegriffen, an die sie kam, und hat sie ihm wiedergegeben. Dann befreien sie Beast, Quicksilver, Mystique und Moira mit Hilfe von Scotts Augen. Keine Minute zu spät, denn Apocalypse beginnt bereits mit der Zerstörung. Er nimmt halb Kairo auf atomarer Ebene auseinander und lässt ganze Gebäude in Sekunden zu Staub zerfallen. Magneto hingegen baut er aus Atomen einen neuen Helm, als Erinnerung an seine Vergangenheit. Sag mal, was ist eigentlich mit den Atomraketen passiert? Schweben die jetzt immer noch in der Luft?
So wie ich es verstanden habe, hat er die einfach von der Erde ins Weltall geschossen, um sie,
ach so,
um sie halt den Supermächten der Erde wegzunehmen. Also, to strip them of their powers, weißt du? Das sind,
er hat halt, okay, er wollte gar nicht die Menschen mit ihren eigenen Waffen schlagen.
Nein, er wollte ihnen ihre Waffen wegnehmen.
Okay.
Und deswegen heißt es dann auch in dem einen Nachrichtenbericht, so, man ist sich noch nicht sicher, ob es ein Akt des Krieges oder ein Akt des Friedens war.
Ah, okay. Ja, das war alles so hektisch und dann so viele Plots alle nebeneinander, da bin ich ein bisschen durcheinander gekommen.
Ja, ja, also er hat, nachdem er da diesen Fernseher absorbiert hat, ganz am Anfang eben gesagt, so, falsche Superkräfte, falsche Götter, so. Und deswegen hat er quasi in seinem Verständnis eben diesen falschen Göttern ihre Superkräfte weggenommen.
Ja, er spricht nicht von Superkräften, sondern von Superpowers, also Supermächten.
Ja, ja.
Damit ist gemeint Amerika, Sowjetunion, das ist, also, das meint er mit Supermächte.
Ja, ja, genau. Und gleichzeitig sind aber die Superkräfte eben die Atomwaffen.
Ja, okay, kann man auch so sehen, ja. Wieder befreit sehen sich Mystique und Beast zurück in seinem Hangar um. Der hat die Zerstörung der Schule zum Glück überstanden. Also schmeißen sich alle in die neuen schwarzen Lederuniformen und besteigen den Jet, um nach Ägypten zu düsen. Und Magneto, dessen Kräfte von Apocalypse verstärkt worden sind, nutzt diese Kräfte jetzt, um die Polarität der Erde umzukehren und noch mehr Zerstörung anzurichten. Apocalypse selbst ist busy. Jetzt will er einen neuen Wirtskörper, er will den stärksten Telepathen der Erde. Er will Charles.
Übrigens musste Oscar Isaac fast alle seine Dialoge nachsynchronisieren, weil dieses Kostüm die ganze Zeit so Gummiquietschen von sich gegeben hat und das alles übertönt hat. Oh
Gott. War grausam.
Ja.
Just in dem Moment kommt der Blackbird in Kairo an. Jean ortet Xavier telepathisch. Mystique sagt, die anderen sollen Nightcrawler in die Pyramide bringen und Charles rausteleportieren. Sie kümmert sich schon um Magneto. Quicksilver will bei ihr bleiben, immerhin ist es sein Vater. Und rund um die Erde sehen wir Zerstörung. Die Golden Gate Bridge, das Opernhaus von Sydney. Und Scott zögert. Er sagt Mystique, dass sie nicht alle ihre Kräfte kontrollieren können und sie sagt, then don't, embrace it. Und dann kommt ganz viel Actiongebratze, die X-Men gegen Magneto, Psylocke und Storm. Während Nightcrawler versucht, zu Xavier vorzudringen, aber dazu muss er ein zweites Mal gegen Angel kämpfen, der jetzt stärker ist als am Anfang des Films. Mystique und Quicksilver hingegen dringen nicht durch das Magnetfeld von Magneto durch, also versucht Mystique es mit Worten. Und wie Charles zuvor appelliert sie an das Gute in ihm. Quicksilver hingegen will erst sagen, dass er Magnetos Sohn ist, aber dann zögert er und sagt nur, er sei für seine Familie hier. Und in all diesem Chaos bereitet Apocalypse das Ritual vor. Nightcrawler schafft es dann zwar, Angel zu besiegen und den Professor zum Jet zu bringen, aber erst nachdem der alle Haare verloren hatte, weil das anscheinend für das Ritual wichtig ist oder so. Ohne den neuen Wirtskörper.
Ich habe gehört, Stress macht Haarausfall.
Ohne den neuen Wirtskörper bringt das Ritual allerdings nichts und Apocalypse kommt in seinem Oscar Isaac Körper wieder zu sich und schreit vor Zorn. Angel greift den Jet an, schafft es sogar hinein, aber Nightcrawler teleportiert alle unter größter Anstrengung wieder heraus und lässt den Jet mit Angel darin abstürzen. Psylocke versucht ihn zu retten, aber sie schafft es nicht. Xavier dringt ein letztes Mal zu Eric durch und der erinnert sich an ihre gemeinsame Vergangenheit. Aber jetzt geht Apocalypse in die Offensive über. Der erste, der ihm entgegentritt, ist Quicksilver, der ihn mit Supertempo durch die Gegend prügelt, bis der ihn mit seinen Augen verfolgt, ihn am Boden festsetzt und ihm die Knochen bricht. Und wie seine Augen dem superschnellen Quicksilver folgen, das kopierte Zack Snyder ein Jahr später in Justice League im Kampf zwischen Flash und Superman. Das hatte Dennis damals schon kommentiert, als wir Justice League besprochen haben. Psylocke scheint dazuzukommen, aber reingefallen, das ist nur Mystique. Apocalypse greift sie am Hals und hebt sie hoch. Xavier würde sie gerne retten, aber Moira sagt, dass er dazu gar keine Kraft hat. Aber er beißt die Zähne zusammen und richtet sich auf und ihm fällt auf, dass er und Apocalypse immer noch eine Verbindung haben. Und er verlagert den Kampf auf die Astralebene, so wie er in den Comics den Shadow King besiegt hatte. Hier trifft er jetzt auf Apocalypse. In dieser Welt hat Xavier wieder Haare auf dem Kopf und kann wieder gehen. Und er überwältigt Apocalypse mit Gefühlen und Eindrücken, bevor er beginnt, Apocalypse zu schlagen. Aber Apocalypse passt sich an und wird auf der Astralebene stärker, während sein Körper weiterhin in Kairo auf die X-Men zuschreitet. Und dann kommt plötzlich ein metallenes X angeflogen. Magneto ist da. Apocalypse fragt, ob Magneto ihn jetzt gerade verrät, und er erwidert nein. Ich habe sie verraten. Und das will er jetzt offenbar wieder gut machen. Beast rettet Mystique. Magneto und Cyclops kämpfen zusammen gegen Apocalypse, der gleichzeitig immer noch mental gegen Charles antritt und zu gewinnen scheint. It's over, Charles. You're finished. You're mine now. Cyclops gibt alles, aber Apocalypse schiebt ihn jetzt in die Wand, so wie den Kerl am Anfang des Films. In dem Moment bekommt Charles seinen zweiten Wind. You are alone. And I am not. Und auch Jean Grey kommt auf die Astralebene dazu. Zwei gegen einen sind etwas bessere Chancen, vor allem wenn eine davon Jean ist. Charles sagt, unleash your power, und sie explodiert in der Silhouette eines flammenden Vogels. Das überwältigt ihn genug, dass jetzt auch Magneto und die X-Men auf der physischen Ebene eine Chance bekommen, und auch dort ist jetzt Jean zur Stelle, um ihm den Rest zu geben. Apocalypse wird atomisiert. Scott sieht zu Jean hoch, noch sprachloser als sonst.
Ist es ein Vogel oder ist es ein Phönix?
Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug?
Nein, es ist ein dunkler Phönix.
Ja, sowas. Foreshadowing. Die Horsemen verlieren kein Wort. Magneto und Storm nicken sich stumm zu. Sie sind dann jetzt wohl auch X-Men, wie es aussieht. Psylocke hingegen macht sich aus dem Staub und Angel ist jetzt wirklich tot?
Ich denke schon, ja. Ich
Scheint so,
meine,
ne?
der Gute ist in einem abstürzenden Flugzeug explodiert, ne?
Ja.
Wobei, ich meine, im Comic hat das ja auch nicht gereicht.
Ja, stimmt, im Comic.
Da war halt auch der andere Dude noch am Leben, ne? Um ihn rauszuteleportieren. Also, I don't know.
Ja. Auch Charles scheint nicht mehr zu helfen zu sein, aber dann taucht Jean auch bei ihm auf und bringt ihn telepathisch wieder zu sich. Das ist besser als Riechsalz. Er wird wach und er erinnert Moira an einen Strand in Kuba und dann repariert er ihre Erinnerungen wieder. Bisschen spät. Und wir bekommen ein paar Bilder
Ja.
aus First Class zu sehen. Sie weint eine stille Träne und dann setzt auch schon der Epilog ein. Es herrscht wieder Frieden und die Welt beginnt mit dem Wiederaufbau. Jean und Magneto reparieren fast im Alleingang das Xavier-Anwesen, das jetzt etwas anders geschnitten ist und damit wieder zu den alten X-Men-Filmen von Singer passt. Quicksilver traut sich immer noch nicht, Magneto zu sagen, dass er sein Sohn ist, aber er will erstmal bei den X-Men bleiben und Storm auch. Charles und Eric haben einen letzten Dialog. Die Menschheit hat schon wieder mit der Aufrüstung begonnen, aber Charles hat immer noch Hoffnung. Und Michael Fassbender fragt jetzt James McAvoy, was Ian McKellen 2000 Patrick Stewart gefragt hatte. Ob er keine Angst hatte, dass sie eines Tages in seine Schule kommen, um seine Kinder zu holen. Und Xavier antwortet wie damals, dass er Mitleid mit denen hat, die das versuchen. Mystique ist jetzt Lehrerin und sie bildet die X-Men aus, aber nicht im Unterricht, sondern im Kämpfen. Das werden sie brauchen. Und sie schalten den neuen Danger Room ein, der hier jetzt anscheinend dieselbe Designphilosophie verfolgt wie Cerebro. Und wir sehen die Füße von Sentinels auf die Schüler zuschreiten, Teil der holographischen Bilder, gegen die sie trainieren sollen. Der Nachspann setzt ein, aber es gibt auch hier wieder eine Post-Credit-Szene. Darin schreiten ein paar Agenten in schwarzen Anzügen durch die Gänge des Weapon X-Projektes und entnehmen alle Röntgenbilder von Wolverines Adamantium-Prozedur, aber auch Blutproben von Wolverine. Und sie packen alles in Koffer mit der Aufschrift Essex Corporation. Ein Verweis auf Mr. Sinister. Was der mit Wolverines Genmaterial anstellt, das erfahren wir in Logan. Aber jetzt ranken wir erst einmal X-Men Apocalypse. Und ich sag gleich, er ist besser, als ich ihn in Erinnerung hatte, aber er kann trotzdem bei weitem nicht mit First Class und Days of Future Past mithalten.
Ja, dann schauen wir doch mal rein.
Also First Class ist auf 43. X-Men 1 ist auf 53.
Ja.
Und auch den finde ich besser. Batman ist besser, Persepolis ist besser, Valerian ist besser, Akira ist besser, da brauchen wir alles gar nicht drüber reden eigentlich. Amazing Spider-Man finde ich besser, Aquaman finde ich besser, Captain Marvel finde ich sehr viel besser, Rocketeer finde ich sehr viel besser.
Ghost in a Shell ist auf jeden Fall besser.
Ja. Adele Blanc-Seck finde ich sehr viel besser. Porco Rosso auf 76 finde ich besser. Okay. Auf 78 haben wir Avengers Age of Ultron. Auf 79 haben wir The Losers und ich glaube, wir nähern uns langsam an. Auf 83 The Wolverine, den finde ich besser. 86 The Cat Returns finde ich besser. 94 The Crow ist besser. 97 Dread ist besser. Aber ich glaube, dann können wir Apocalypse hinranken. Über The Killing Joke. Das wäre der neue Platz 98.
Okay.
Wobei, warte mal. Auf 100 ist The Dark Knight. Den hatte Dennis damals noch ein Stück nach unten geschoben. Und der ist definitiv besser. Also machen wir den neuen Platz 101 draus.
Alles klar.
Unter The Dark Knight über Batman Hush.
Okay.
Dann bedanke ich mich beim Zuhören.
Vielen Dank.
Ich bedanke mich bei dir für die Aufnahme.
Danke dir fürs viele Vorbereiten.
Ja, sehr gerne. Nächste Woche haben wir wieder eine zusätzliche Gästin, nämlich Milena, mit der wir schon Deadpool 1 besprochen haben, was nur passend ist, denn dann besprechen wir Deadpool 2.
Deadpool 2, woo!
Yay! Der ist besser als X-Men Apocalypse.
Da habe ich gar keine Zweifel.
Ja. Bis dahin, macht's gut.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss. Das können wir jetzt auch mit der Besprechung weitermachen.
Du musst ja schneiden.
Ja, am besten heute noch.